betreue die Myasthenie-Sprechstunde seit ungefähr 15 Jahren. Und es ist tatsächlich so, dass ich in den ersten 10 Jahren oder 11 oder 12 eben mein Cortison und mein Azathioprin aufgeschrieben habe. Und eben in den letzten 5 Jahren ist sehr, sehr viel dazugekommen und noch mehr ist in der Pipeline.
Das war die Stimme von Sarah Hoffmann von der Berliner Charité, mein heutiger Gast zum Thema Myasthenia gravis. Und damit begrüße ich Sie zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nervennahrung, dem Podcast von Neurologen für Neurologen. Mein Name ist Matthias Meurer, ich bin Chefarzt der Neurologischen Klinik am Klinikum Würzburg-Mitte und zusammen mit meinem Kollegen Sven Meut, dem Direktor der Neurologischen Universitätsklinik Düsseldorf, moderiere ich diesen Podcast zu spannenden und aktuellen Themen in der klinischen Neurologie. Die Myasthenia gravis ist eine antikörpervermittelte Erkrankung und gilt in der Regel als relativ gut behandelbar. Trotzdem gibt es immer wieder Patienten, die sich mit den konventionellen immunsuppressiven Konzepten nicht stabilisieren lassen. Und daher ist es wirklich großartig, dass es in der letzten Zeit auf dem Gebiet der Myasthenia gravis sehr innovative Medikamentenentwicklungen gab, mit denen es auch möglich ist, schwer zu kontrollierende Myasthenia gravis Fälle zu stabilisieren. Hier sind in erster Linie Komplementinhibitoren und auch die Blockade des fetalen FC-Rezeptors zu nennen. Und die Einführung dieser Medikamente hat auch zu einem ganz neuen Verständnis der Myasthenia gravis geführt, zu neuen Herangehensweisen und auch einer sehr mutigen Auslegung der neuen Leitlinien. Mein heutiger Gast ist PD Dr. Sarah Hoffmann und sie kennt sich mit den Entwicklungen bei der Myasthenie extrem gut aus. Sie arbeitet seit vielen Jahren in der Berliner Charité mit Myasthenia gravis Patienten, ist stellvertretende Leiterin des integrierten Myasthenie-Zentrums an der Berliner Charité, dem wahrscheinlich größten Myasthenie-Zentrum in Deutschland. Ich freue mich, Sie heute als Gast zu haben, vor allen Dingen mit ihr praktische Fragen zur Therapie der Myasthenia gravis zu besprechen. Ja, liebe Frau Hoffmann, herzlich willkommen. Es ist sehr schön, dass Sie da sind und für das Interview zur Verfügung stehen.
Vielen Dank für die Einladung, Herr Meurer.
Wir wollen uns ja heute über die Myasthenia gravis erhalten. Ein Krankheitsbild, muss man sagen, wo sich wahnsinnig viel getan hat. Also ja. Unglaubliche Entwicklungen. Wo sind denn die Hauptentwicklungen im Moment bei der Myasthenia gravis?
Ja, ich würde, bevor ich darauf eingehe, kurz nochmal Bezug nehmen zu Ihrem Satz, dass sich viel getan hat. Also es ist so, ich betreue die Myasthenie-Sprechstunde seit ungefähr 15 Jahren. Und es ist tatsächlich so, dass ich in den ersten 10 Jahren oder 11 oder 12 eben mein Cortison und mein Azathioprin aufgeschrieben habe, während in der MS-Sprechstunde gefühlt, die nebenan war, jedes Jahr ein neues Medikament auf den Markt kam. Und insofern bin ich jetzt froh, dass seit Ende 2017 für uns jetzt auch neue Therapeutika zur Verfügung stehen. Den Einstieg hat Eculizumab als gezielter Komplementinhibitor gemacht und eben in den letzten 5 Jahren ist sehr, sehr viel dazugekommen und noch mehr ist in der Pipeline.
Genau, also gerade in der hochwirksamen Therapie hat sich ja da wahnsinnig viel getan mit den Komplementinhibitoren. Ich glaube auch die fetalen FC-Rezeptorenblocker sind ein Thema im Moment,
genau.
Sind auch mit dazugekommen.
Richtig, die stehen uns seit Ende 2022 zur Verfügung, die neonatalen FC-Rezeptoren oder Inhibitoren im Moment mit Efgartigimod. Aber auch da sind neuere Therapeutika kurz vor der Zulassung hier in Europa, in Amerika teilweise schon und da ist auch sehr, sehr viel unterwegs, genau.
Und das ist ja auch in die neuen Leitlinien eingeflossen. Die sind ja jetzt kürzlich publiziert worden, wo ja auch diese neuen Medikamente schon einen ganz großen Stellenwert haben. Ne?
Das haben sie, richtig. Sie kamen sozusagen zur richtigen Zeit. Wir haben sehr lange an den Leitlinien gesessen und vielleicht war, dass es so lange gedauert hat, ein Vorteil für die neueren Therapeutika. Es ist so, dass weiterhin die Stufentherapie der Myasthenie natürlich gilt, mit Stufe 1 Pyridostigmin als symptomatischer Therapie, Stufe 2 Cortison und dann eben die steroidsparenden Langzeitimmunsuppressiva. Und die große Neuerung eigentlich der Leitlinie ist, dass wir angelehnt an die MS-Leitlinie die Aktivitätsformen unterscheiden. Also, dass wir milde Verläufe von hochaktiven unterscheiden und dass wir mit den neueren Therapeutika gemäß die Leitlinie auch schon bei frühzeitig, bei erkennbaren hochaktiven Verläufen reingehen können. Die große Einschränkung, muss man wirklich sagen, ist, dass die neueren Therapeutika bislang sowohl die gezielte Komplementinhibition als auch die FCN-Inhibitoren nur für die generalisierte Acetylcholinrezeptor-Antikörper-positive Myasthenie zugelassen sind.
Also neue Leitlinienstratifizierung sozusagen auch nach der Krankheitsaktivität,
richtig, ja,
in Analogie zur MS.
Ja.
Darf ich Sie fragen, welche Rolle Rituximab da jetzt in diesem Kontext noch spielt? Das ist ja auch ein Medikament, mit dem wir durchaus schon ganz gute Erfahrungen auch bei etwas schwereren Verläufen gesammelt haben. Wo ist das anzusiedeln im Moment?
Ja, ist ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt auch wirklich Zentren, die einen sehr, sehr großen Rituximab-Schwerpunkt haben, die da sehr gute klinische Erfahrungen mit haben. Bei uns deckt sich das insbesondere bei der MuSK-positiven Myasthenie auch, diese klinische Erfahrung. Dazu gibt es ja auch gute retrospektive Studien. Wir haben in Berlin, das ist tatsächlich länderabhängig teilweise, die Situation, dass wir Rituximab bei der Acetylcholinrezeptor-Antikörper-positiven Myasthenie nicht mehr erstattet bekommen, weil es eben nie in einer Phase-3-Zulassungsstudie gezeigt worden ist, dass es effektiv ist.
Ja. Jetzt gab es ja gerade zu Rituximab diese ganz interessante Studie, dass das gerade in der Frühphase der Myasthenie ja auch eine ganz gute Wirkung hat.
Ja.
Im Endeffekt hat es ja eigentlich so ein bisschen die Tür auch geöffnet, dass wahrscheinlich Frühtherapie, ähnlich wie bei der MS, da ist es ja auch eines der Hauptkonzepte, eine ganz, ganz große Rolle spielt. Kann man das so auch für die Myasthenie eigentlich so sehen, dass das an der Schwelle steht, dass man eigentlich immer früher doch mit hochwirksamen Substanzen versucht, die Patienten zu kontrollieren?
Ja, also das ist meine große Hoffnung und der Trend geht ja mit der Leitlinie da auch schon hin, muss man sagen. Ich glaube, es wird eine Zeit lang brauchen, bis sich das wirklich in den Alltag übersetzt. Das ist ja eine schwedische Studie, die Sie da ansprechen, die gezeigt hat, dass wenn man frühzeitig innerhalb des ersten Jahres Rituximab zweimalig gibt, dass man dann auch wirklich längerfristig eine minimale Manifestation der Erkrankung erreicht. Da war der Hauptteil auch Acetylcholinrezeptor-Antikörper-positiv, muss man sagen. Wir stehen, wie gesagt, immer noch vor diesem Dilemma, dass wir es nicht kompensiert bekommen. Aber ich denke, das werden wir sehen in Zukunft, dass wir früher reingehen. Im Moment bevorzugt eben mit den neueren Therapeutika, insbesondere bei der klassisch seropositiven Myasthenie.
Mhm. Die seronegative Myasthenie, das ist ja immer so eine Blackbox, so ein bisschen.
Ja.
Ne? Können Sie sagen, was da unter Umständen dahinter steckt? Weil die ja doch noch so ein bisschen ja letztlich schwer zu behandeln ist, nicht so die guten Möglichkeiten eben, wie die Seropositive hat.
Ja.
Ist da vielleicht zu erwarten, dass dann neue Antikörper irgendwie in der Zukunft noch entdeckt werden oder rauskommen?
Das ist die große Hoffnung. Das ist wirklich die große Hoffnung. Also erstmal einleitend würde ich gerne sagen, es ist eine hochrelevante Patientinnengruppe. Sie ist heterogen, das ist keine Frage. Und es gibt ja, das merke ich auch immer bei Vorträgen, auch KollegInnen, die daran zweifeln, dass es die überhaupt gibt. Oder sehr häufig, wenn man sich die Patient Journeys anguckt in unserer Sprechstunde, die sind sehr, sehr häufig erstmal auf dem psychosomatischen Track eigentlich geschickt worden, bevor dann die finale Diagnose gestellt wurde. Es wird sicherlich auch Fälle geben, die eher psychosomatisch gelagert sind. Aber natürlich gibt es die seronegative Myasthenie. Ja, die gab es bis 1976, waren es ja alle, bis der Acetylcholinrezeptor-Antikörper entdeckt wurde, muss man ja auch nochmal klar so sagen. Und es ist eben die zweitgrößte Patientinnengruppe. Es sind Daten des Deutschen Myasthenieregisters zeigen, es sind 18%, also fast ein Fünftel, die eben mit den aktuell zur Verfügung stehenden Nachweisverfahren keinen Antikörpernachweis haben. Und es gibt zwei Optionen. Entweder die haben Antikörper gegen uns bekannte Antigene, Acetylcholinrezeptor-Antikörper, MuSK oder LRP4. Aber unsere Nachweisverfahren sind nicht sensitiv genug. Mhm. Da gibt es zellbasierte Assays. Die sind insbesondere in spezialisierten Zentren zu empfehlen. Also in Oxford, wo es etabliert wurde, oder auch in Wien als Referenzzentrum für die Dachregion. Und es soll jetzt auch fixierte, zellbasierte Assays geben. Da ist die Studienlage im Moment nicht so sehr eindeutig, wie sensitiv die wirklich sind. Das wird sicherlich ein Teil dieser Patientinnen sein, ungefähr 20-30%. Aber wahrscheinlich haben die anderen eben Antikörper gegen ein noch nicht bekanntes Antigen oder zumindest wogegen die gerichtet sind. Aber dass das eine antikörpervermittelte Erkrankung trotzdem ist, zeigt, dass die ganz eindeutig auf Immunadsorption und also Plasmapherese eben ansprechen. Also daran gibt es keinen Zweifel.
Das ist ja eigentlich ein gutes Stichwort mit der Wirksamkeit der Immunglobuline und auch der Plasmapherese. Ja. Wir haben ja jetzt mit diesen neuen fetalen FC-Rezeptorblockern ja Medikamente, die so ein bisschen in die Richtung gehen. Reduktion der Immunglobuline, so eine Art Plasmapherese-Light.
Ja, genau.
Da ist ja auch ein Präparat jetzt zugelassen und auch schon in der klinischen Anwendung letztlich.
Ja.
Und ich glaube, wir erwarten auch noch mehr, ne? Irgendwie da.
Richtig, also Efgartigimod ist seit Ende 2022 zugelassen und kurz vor der Zulassung oder von der FDA in den USA schon zugelassen ist, jetzt wieder der komplizierte Name, ich kürze ihn ab, Rozimab, ist auch ein FcRn-Inhibitor. Also wir gehen davon aus, dass Anfang nächsten Jahres das auch von der EMA zugelassen wird und uns dann zur Verfügung steht. Der Wirkmechanismus ist der gleiche. Also der neonatale FC-Rezeptor wird blockiert und dadurch wird effektiv der IgG-Gesamtspiegel natürlich, nicht nur die reinen pathogenen Antikörper, der Gesamtspiegel gesenkt. Wie Sie sagen, es ist sehr vergleichbar zur Immunadsorption oder Plasmapherese. Wir brauchen keinen Schellenkatheter mehr, wir können es bei Efgartigimod über einen periphervenösen Zugang machen und das neue Präparat, das Rozimab, wird eben als Subkutaninjektion dann anwendbar sein. Und die Neuerung bei Rozimab wird auch sein, zumindest ist es von der FDA so zugelassen, dass MuSK-positive PatientInnen damit auch behandelt werden können.
Darf ich da nochmal nachhaken, wie sehen Sie denn da die Rolle bei der Seronegativen von diesen Substanzen? Weil Sie sagten ja, grundsätzlich geht man wahrscheinlich davon aus, ist alles Antikörper vermittelt, nur wir wissen es noch nicht genau. Oder können es nicht nachweisen. Ja. Im Moment hat es noch keine Zulassung dafür. Aber
In Deutschland. Oder sagen wir andersrum, in Europa und den USA. In Japan ist Efgartigimod antikörperübergreifend inklusive für die Seronegative Myasthenie zugelassen. Also der ADAPT-Trial, der zur Zulassung von Efgartigimod geführt hat, der hat eine kleine Acetylcholinrezeptor-Antikörper-negative Gruppe zugelassen. Das waren hauptsächlich Seronegative. 6 MuSK-positive und hauptsächlich Seronegative. Und die haben genau das gleiche Ansprechen eigentlich gezeigt. Mhm. Das Problem war bloß, die hatten einen hohen Placebo-Effekt.
Okay.
Ja. Und deswegen hat die FDA es nicht zugelassen und die EMA dann auch nicht. Aber in Japan wurde es antikörperübergreifend zugelassen. Und ich bin gespannt auf die Real-World-Daten dann aus Japan in der Anwendung. Ich kann aus der eigenen Erfahrung sagen, wir haben im Compassionate Use Programm auch 2 Seronegative, die sehr gut ansprechen. Also das ist ja Upstream-Mechanismus. Wir wissen, Immunadsorption wirkt auch bei MuSK und Seronegativer. Warum sollte dann FcRn-Inhibition da nicht wirken? Das muss ja unabhängig vom Effektormechanismus des eigentlichen Antikörpers funktionieren.
Also ich höre da zwischen den Zeilen raus, dass Sie es doch irgendwie perspektivisch
meine große
als
Hoffnung,
gar nicht so unsinnig betrachten, diese Medikamente da auch einzusetzen.
Ja, absolut.
Und ich höre auch raus, dass Sie auch Anhänger sind von einer sehr frühen, auch konsequenten Therapie der Myasthenia gravis. Lassen Sie uns vielleicht nochmal auf so Sonderformen der Myasthenie eingehen. Wir haben ja die okuläre Myasthenie, so eine Minimalform letztlich. Da würde mich doch interessieren, wie Sie da behandlungstechnisch mit den Patienten umgehen.
Ja, Sie sagen Minimalform. Ja. Ist ja die Frage, ob es das ist, weil sie macht ja hochrelevante Symptome.
Genau,
Die Ptosis und die Doppelbilder. Und die Ptosis ist sicherlich störend und vielleicht auch mal kosmetisch für junge Frauen einschränkend beispielsweise. Aber die Doppelbilder sind das, was wirklich die Lebensqualität massiv beeinträchtigen kann. Und für die okuläre Myasthenie sind all die neuen Therapeutika nicht getestet, nicht zugelassen. Wir haben es auch in dieser Form noch nicht angewandt. Da gilt also, wie gesagt, noch das klassische Stufenschema. Und aus der klinischen Erfahrung kann ich nur sagen, die Ptosis spricht meist sehr gut auf das Pyridostigmin an. Die Doppelbilder sind oft sehr hartnäckig und brauchen Steroide, sind aber wirklich in fast allen Fällen dann gut steroidresponsiv. Sodass ich da mit 40 Milligramm beispielsweise reingehen würde, 4 bis 6 Wochen die Doppelbilder zurückdrängen und dann wieder runtergehen. Und dann so eine Minimaldosis von 5 Milligramm aber empfehle aufrechtzuerhalten, sonst kommt meist der Relapse.
Sie sagten, sie ist hochrelevant von den Symptomen her. Sie sagten auch im Nebensatz, das hat sie noch nicht dazu gebracht, diese hochrelevante Störung jetzt auch höher wirksame Medikamente einzusetzen. Sind ja auch wahrscheinlich von den Kosten her nicht unbedingt zu rechtfertigen. Aber jetzt so rein vom Gefühl her, können Sie sich vorstellen, dass das vielleicht auch wirken könnte? Oder?
Ja, da bin ich überzeugt von. Und das zeigen auch die Studiendaten. Mhm. Also es gibt Subanalysen vom ADL-Score, QMG-Score und die okuläre Symptomatik spricht da eben auch an. Wahrscheinlich nicht ganz so gut wie die generalisierte, aber spricht auch an. Ja.
Muss man hoffen, dass vielleicht die Präparate da auch etwas günstiger werden, dass man die Patienten damit behandeln kann. Noch eine andere therapeutische Maßnahme bei der Myasthenie ist ja die Thymektomie. Mm. Und da gab es ja jetzt auch so ein bisschen Wallungen durch dieses New England Journal Paper, was so die Mortalität bei thymektomierten Patienten, aber ich glaube über die Gesamtpopulation der Thymektomierten hat, das hat ja so ein bisschen die Zähne erschüttert. Darf ich da nochmal Ihre Bewertung abfragen, wie Sie das im Moment sehen?
Also ich habe auch erstmal die Überschrift gelesen, musste auch erstmal tief ein- und ausatmen. Es ist das primäre PatientInnen-Kollektiv in dieser Studie sind kardiochirurgische PatientInnen, bei denen einfach im Rahmen der OP der Thymus entfernt wurde. Und was man gesehen hat, ist, dass sowohl die Todesrate als auch die Malignomrate innerhalb der ersten 5 Jahre, meine ich, war das Outcome, höher ist als im Vergleich zu den Nicht-Thymektomierten. Es gab eine kleine Untergruppe von Myasthenie-PatientInnen, aber die sind eben auch nicht gegen andere Myasthenie-PatientInnen verglichen. Also es gibt da keine myasthenie-spezifischen Kontrollen. Wir haben die Daten von dem MGTX-Trial, die ja über 5 Jahre auch ein Follow-up gemacht haben von Wolf et al. Und die zeigen eben keine erhöhte Todesrate. Und sie haben leider in der Publikation nicht Malignome dezidiert gelistet, was ein bisschen verwunderlich ist jetzt retrospektiv. Meine Hoffnung wäre, dass die Arbeitsgruppe um Herrn Wulff jetzt nachgelagert auf diese ja sehr hochrangig publizierte Studie mit, wie ich finde, aber wirklich auch methodischen Schwierigkeiten dass die jetzt beikommen und wirklich ihre Daten diesbezüglich nochmal untersuchen. Wir machen das mit unseren PatientInnen jetzt in unserem Kollektiv von unserem Zentrum auch, aber das ist natürlich, die Datenqualität ist von so einem randomisierten Trial natürlich deutlich besser als bei uns.
Aber das erschüttert im Moment noch nicht jetzt ihre, sagen wir mal, Glauben an die Wirkung der Thymektomie, auch vor allen Dingen bei jungen Myasthenie-Patienten?
Also ein Glauben an die Wirkung, der hat mich nicht eine Sekunde erschüttert. Es ist, was einen ja erschüttert, ist die Frage, gibt es einen primären Benefit und danach nachgelagerte Nebenwirkungen? Ja? Und dass die Thymektomie wirkt, davon bin ich total überzeugt. Das ist wirklich etwas, was man klinisch sieht und wirklich insbesondere bei den jungen Frauen, die dann meist binnen eines Jahres so eine Reduktion ihrer Krankheitsaktivität haben und dann häufig in einer kompletten Remission oder pharmakologischen Remission dann am Ende sind. Und das hat ja am Ende der MGTX-Trial auch gezeigt. Ja. Das ist ja wirksam. Ja? Es ist bloß die Frage, was tun wir nachgelagert und langfristig damit? Aber im Moment, weil die Studie eben auch wirklich methodische Schwierigkeiten hat, machen wir das insbesondere bei den jungen Acetylcholinrezeptor-Antikörper-Positiven mit kurzer Erkrankungsdauer auch.
Ne? Darf ich dann nochmal so Ihre Altersgrenzen irgendwie abfragen, wo Sie...
Ja. Also es ist ja so, die Early Onset und Late Onset, es gibt ja keine straffe Definition, die schwankt auch immer von Publikation zu Publikation. Im MGTX-Trial wurde gezeigt, dass unter 50-Jährige besonders profitieren und ich würde sagen, das ist gefühlt auch ungefähr meine Grenze. Ja. Mhm.
Aber durchaus auch früh im Verlauf, um eben dann auch Medikamente einzusparen.
Ganz genau, das ist auch ein bisschen Teil dieser Hit-Hard-and-Early-Strategie. Ja.
Genau. Das bringt uns auch zu den jungen Frauen. Ja. Da würde ich natürlich ganz gerne nachfragen, das ist ja genau das Klientel, was natürlich auch schwanger wird, was dann natürlich auch zum einen durch die Myasthenie, zum anderen durch die Therapie beeinflusst werden kann. Ja. Wie gehen Sie damit um? Wie klären Sie da auf in der Situation?
Also der erste Schritt ist immer, dass wir merken, es sitzt eine junge Frau vor uns und wir sprechen das Thema Eigeninitiativ an. Weil es eben häufig, das ist schon die Erfahrung aus den ersten Jahren unserer Sprechstunde, selber nicht primär angesprochen wird oder dann, wenn die Schwangerschaft schon eingetreten ist. Und es ist immer gut, wenn man das zusammen planen kann, wenn man auch so eine partizipative Entscheidungsfindung hat. Natürlich ist es was ganz Intimes, was ganz Individuelles. Wir sagen den Frauen nicht, sie dürfen jetzt nicht schwanger werden, aber weil wir wissen, dass die Krankheitsaktivität in den ersten 2-3 Jahren am höchsten ist, empfehlen wir schon, wenn möglich, erst nochmal zu warten in dieser Zeit, dass wir wissen, wovor wir stehen. Und eben via Thymektomie beispielsweise oder eben anderer Immunsuppression schon mal zu einer Symptomstabilisierung zu kommen.
Also eigentlich ähnlich wie bei der MS, dass man sagt, stabil in die Schwangerschaft dann gehen.
Das in jedem Fall, wenn geht
und, möglich. Und gibt es Medikamente, die möglich sind während der Schwangerschaft? Also
ja, die Basistherapie uneingeschränkt, muss man sagen. Pyridostigmin, Steroide, da sagen wir immer am besten unter 10 Milligramm. Wenn über 10, wäre es für mich schon auch wieder eine instabile Myasthenie, ehrlicherweise. Azathioprin war ja eine Zeit lang umstritten, aber da gibt es große Registerdaten von transplantierten Patientinnen, die kein erhöhtes teratogenes Risiko für den Feten gezeigt haben. Also das kann man alles problemlos einsetzen. In der Realität empfehlen wir trotzdem, probieren wir das Azathioprin und die Steroide eigentlich rauszubekommen und haben dann eher so ein Bridging-Konzept mit Ivix, wenn es denn notwendig ist.
Ich nehme an, man hat wahrscheinlich auch so eine gewisse Dynamik, dass im zweiten, dritten, wenn man die Aktivität von Autoimmunerkrankungen ja generell runtergeht, das wird nicht anders sein.
Das ist nicht anders, denen geht es meist so gut. Ja, das ist eine Phase, die sie tatsächlich häufig genießen, die Frauen. Das erste Triminon wackelt, aber insbesondere die postpartale Phase ist eigentlich wirklich die wirklich wackelige, wo man dann auch, also beim ersten Triminon finde ich es tatsächlich manchmal klinisch schwer zu unterscheiden, weil die Abgeschlagenheit und so, das haben ja auch viele Nicht-Myasthenie-Patientinnen, muss man sagen, ja, und eingeschränkte körperliche Belastbarkeit. Aber im Postpartalen, wenn es eine Eskalation oder Akuttherapie braucht, dann ist es meist in der postpartalen Phase. Aber zweites, drittes Triminon, da kann man meist sogar deeskalieren, die sind häufig medikamentenfrei, auch pyridostigminfrei dann in der Phase tatsächlich.
Und ein Bridging-Konzept wäre dann unter Umständen postpartal dann auch mit Immunglobulinen zu arbeiten.
Genau.
Weiß man schon was über die Antikörper? Also ich sage jetzt mal zum Beispiel Komplementblockade in der Schwangerschaft, ist das ein Problem? Ich meine, es sind ja wahrscheinlich auch transplazentare Gefahren, die da passieren können.
Na klar, es sind IgG-Antikörper, die therapeutischen Antikörper, die sind plazentagängig. Es gibt von der Myasthenie keine guten Daten zur Anwendung von Eculizumab oder Ravulizumab. Das gibt es aber, die sind ja in anderen Indikationen internistischerseits bekannter und länger schon in Gebrauch mit dem Aarhus oder der PNH. Und da gibt es mutmachende Daten. Aber in der Realität würde ich es dann tatsächlich, und so ist auch die Empfehlung in der Fachinformation, zu sagen, eher vorher absetzen, 3-6 Monate, Und dann gegebenenfalls bridgen mit Ivix, wenn notwendig, und danach wieder einsetzen. Ne? Und bei FKT-Gimod, da gibt es einfach wirklich noch keine Daten dazu, und dann ist genau das auch die Empfehlung.
Aber ich würde grundsätzlich sagen, das macht schon mal Mut. Ja. Also ich meine, letztlich sind das ja doch klare Anweisungen, dass Schwangerschaft auch keine Kontraindikation ist, letztlich mit der Erkrankung.
Ja, das ist mir total wichtig zu sagen, wenn wir es ansprechen, auch immer das Signal zu senden, das ist gut möglich. Ja? Also es gibt ein paar traurige Ausnahmen. Die Mütter kriegen wir immer gut hin. Das ist überhaupt keine Frage. Da stirbt niemand. Auf gar keinen Fall. Ja, und eine Exazerbation kriegen wir natürlich adressiert. Und das kriegen wir hin. Das ist auch die transiente neonatale Myasthenie ist ja gut behandelbar und selbstlimitierend. Das einzige Risiko ist eben die AMC, die Arthrogryposis multiplex congenita, die dann, wenn Antikörper der Mutter, maternale Antikörper diaplazentar auf das Kind übergehen und insbesondere die fetale Untereinheit des Acetylcholin-Rezeptors binden, dass es dann zu Minderbewegungen, Gelenkversteifungen kommt, die dann auch nicht mehr adressierbar sind. Tatsächlich. Die Kinder können sterben, das ist das eine. Und wenn sie mit Gelenkkontrakturen auf die Welt kommen, geht es nur noch über Hilfestellung, ja, symptomatische Therapie, also Schienen oder was auch immer. Aber man kann das nicht mehr adressieren dann.
Wo wir gerade so bei Mythen, Kontraindikationen sind, würde mich natürlich auch noch das Thema Sport nochmal interessieren. Ja. Das war ja früher so eine Sache, die war ausgeschlossen eigentlich bei Myasthenie. Ja. Die Patienten wurden doch so ein bisschen in Watte gepackt, wenn ich mich an meine Assistentenzeit erinnere. Ja. Wie sieht man das heute?
Also da gibt es nicht so viele Daten zu, aber die es gibt, sind total mutmachend. Dass egal, was man eigentlich macht, auch tatsächlich Krafttraining oder Ausdauertraining, dass alle profitieren. Also das ganz Wichtigste erstmal, es ist sicher. Es führt nicht zu einer Verschlechterung und im Gegenteil, es führt eher zu einer Verbesserung. Und dann kommt da meine sehr individuelle Meinung noch dazu, die sich einfach mit dem deckt. Nichts ist schlimmer für einen Muskel als Inaktivität. Und wenn der Muskel noch eine Erkrankung hat oder eine neuromuskuläre Erkrankung, umso mehr. Also die PatientInnen sollen sich aktiv halten. Sie sollen natürlich ihre individuellen Grenzen respektieren, weil meist kommt dann so ein bisschen der Hammer danach, dass am Folgetag, wenn man über die Belastungsgrenze hinausgeht, dass sie dann am Folgetag eigentlich kaum mehr belastbar sind. Aber das ist schon wirklich extrem empfehlenswert, regelmäßig Sport zu machen. Aber ja, es ist tatsächlich auch von PatientInnen-Seite häufig eine Frage, ich habe ja eine belastungsabhängige Erkrankung, darf ich mich überhaupt belasten? Ja. Und die Antwort ist ja bitte, bitte unbedingt.
Ja, das ist so eine ganz klare und eindeutige Aussage dazu. Frau Hoffmann, vielen, vielen herzlichen Dank für die Einblicke. Ich denke, man merkt, dass diese, ja, sagen wir mal, Progression in der medikamentösen Therapie der Myasthenia gravis doch dazu geführt hat, dass man das Krankheitsbild viel besser erfasst und auch eigentlich viel mehr Antworten auf echt absolut relevante, alltagstaugliche Fragen auch findet. War sehr, sehr spannend, sich mit Ihnen zu halten. Vielen, vielen Dank fürs
Hiersein. Ich bedanke mich auch und ich freue mich wirklich auch, Teil dieser Zeit sein zu können, weil, wie Sie sagen, es ist eine extrem spannende Zeit. Es bewegt sich gerade wahnsinnig viel in dem Bereich.
Exakt. Vielen Dank.
Danke.
Und damit wären wir wieder am Ende unseres Podcasts Nervennahrung, dem NV-Podcast von Neurologen für Neurologen. Wenn Ihnen, euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt uns bitte weiter. Diese und weitere Folgen rund um das Thema Neurologie findet ihr auf den gängigen Podcast-Kanälen von Apple und Spotify. Mein Name ist Matthias Meurer und ich wünsche Ihnen, wünsche euch eine gute Woche. Bis dahin.